Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Fotopodcast Folge 81, zu der letzten Folge im Jahr 2012. Und heute dabei ist der Stefan aus Fulda.
Hallo, liebe Hörer.
Und hier der Tino aus Vechta. Ja, wir haben heute eine ganz bunte Folge mit einigen Einspielern, die aufgezeichnet worden sind. In der vergangenen Folge war ja schon einiges davon zu hören, dass der Stefan aus Kloppenburg mit dabei war und der Marek, wie sie zusammen im Studio angefangen haben oder in dem neuen Studio in Fulda angefangen haben, etwas aufzunehmen, ein Gespräch aufgenommen haben. Und ja, jetzt sitzen der Stefan und ich hier bei Skype und erzählen uns die neuesten Neuigkeiten und wollen euch mit dieser Weihnachtsfolge dann in das Jahr 2013 entlassen.
Ja, Tino, dann fang du doch gleich mal an. Ich habe nämlich schon ein paar ganz tolle Fotos von dir gesehen. Du warst als Sportfotograf unterwegs. Und zwar Basketball.
Genau. Ich bin seit, kann man sagen, anderthalb Jahren tatsächlich Basketball-Fan. Normalerweise gilt meine Sportbegeisterung Borussia Dortmund. Ich bin gebürtiger Dortmunder und da fahre ich natürlich regelmäßig ins Stadion und schaue mir die Spiele an. Und gerade in letzter Zeit macht es ja besonders viel Spaß, nach Dortmund zu fahren und sich die Spiele anzuschauen. Und jetzt habe ich eine neue Leidenschaft entdeckt, und zwar ist das der Basketball. Bei uns in Vechta gibt es eine Basketballmannschaft, die in der zweiten Basketball-Bundesliga spielt. Die heißt Rasta Vechta. Und eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren wirklich aus den unteren Ligen hochgearbeitet hat, bis jetzt in die zweite Ball-Basketball-Bundesliga Pro A. Die zweite Ball-Basketball-Bundesliga ist nochmal unterteilt nach Pro A und Pro B. Pro B ist dann eine zweigleisige Liga, also nochmal nach Nord und Süd aufgeteilt. Und ja, Pro A ist schon eine relativ hohe Spielklasse und das macht wirklich Spaß. Wir haben eine ganz neue Sporthalle dafür bekommen, wo ganz edler Parkettboden drin liegt, wo 2000 Zuschauer untergebracht werden können mit Bewirtung, mit VIP-Area und ja, eine ganz tolle Location.
Die das auch hört noch sich an, als ob ihr noch mehr vorhättet mit Basketball.
Ja, momentan steht Rasta Vechta in der Tabelle auf Platz 2 und ja, es ist eine sensationelle Stimmung. Also da hat sich in den letzten Jahren richtig was entwickelt. Und wie das so ist, wenn man zu irgendeinem großen Ereignis geht, hat man natürlich immer seine Kamera dabei. Und das habe ich jetzt, ich konnte es einfach nicht lassen und ich musste die Kamera mitnehmen und habe dann so meine Erfahrungen damit gemacht, weil ich eigentlich mit Sportfotografie überhaupt nichts am Hut habe.
Tino, da hätte ich gleich erstmal noch vorweg eine Frage. Kameras mit zu Sportveranstaltungen nehmen. Hattest du Probleme bei dem Basketballverein, dieses Profi-Equipment mit reinzunehmen?
Nee, da gab es überhaupt gar keine Probleme. Vielleicht liegt das auch noch mit daran, dass die Vereine sich momentan noch freuen, dass sie überhaupt Fotos dass dort überhaupt Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird und dass in den neuen Medien da viel darüber berichtet wird, denn schließlich trägt das ja auch zur Popularität bei. Und naja, in der zweiten Basketball-Bundesliga geht es noch nicht um irgendwelche Rechte, dass man dort mit Fotos oder mit Videofilmen irgendwie Geld verlieren könnte, weil dort irgendetwas veröffentlicht wird, was man sonst nur im Fernsehen sehen könnte, wofür es eben Geld gibt, sondern hier darf fotografiert werden und auf den Eintrittskarten steht nichts drauf, dass irgendwelche Rechte ja berücksichtigt werden müssen. Also anders als in der Fußball-Bundesliga, da steht auf den Eintrittskarten ganz klar drauf, dass Foto- und Videoaufnahmen nur für den privaten Gebrauch gemacht werden dürfen. Und ja.
Hast du da mal versucht, das Profi-Equipment mit reinzunehmen, selbst wenn du es jetzt nur für dich machst und es gar nirgendwo zeigen willst, oder scheiterst du da schon bei den Eingangskontrollen?
Ja, also ich habe, wenn ich nach Dortmund zum Fußball gefahren bin, habe ich damals meine D90 mitgehabt und da habe ich dann aber ein kleines Objektiv drauf gehabt. Das war 18 bis 105. Weil ich gedacht habe, wenn ich da mit einem 70-200er komme oder mit einem anderen Objektiv, dass die mich eventuell gar nicht reinlassen. Und wer das Dortmunder Stadion kennt, man kriegt nicht in unmittelbarer Nähe zum Stadion, Parkplatz, man muss ein bisschen laufen. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt wegen des Objektivs nicht reinkomme und das erst wieder zum Auto bringen muss, dann verliere ich Zeit und dann komme ich ins Gedränge und dann habe ich das dann doch erst ganz gelassen. Aber ich habe dann schon den ein oder anderen Fußballfan mit einer größeren Brennweite dort gesehen. Also es wird schon genutzt. Aber ich weiß nicht, wo die Grenzen da sind. Irgendwann wird das sicherlich mal eingeschränkt oder könnte es eingeschränkt werden und dann habe ich das jetzt eben auf eine etwas kleinere Ausrüstung beschränkt. Ja, und jetzt beim Basketball?
Okay, ja, Basketball.
Beim Basketball habe ich dann auch erstmal so klein angefangen und überlegt, was nimmst du mit? Und ach, naja, erstmal die ganz kleine Variante mit dem Handy fotografieren. Und das ging natürlich gar nicht. Da verwackelt alles und die Lichtverhältnisse sind ja in so einer Halle nicht so die allerbesten. Das menschliche Auge gewöhnt sich an die Kunstbeleuchtung und dass es eben nicht ganz so hell ist wie unter freiem Himmel. Aber die Kamera gewöhnt sich eben nicht dran. Und dann habe ich irgendwann mal meine D7000 mitgenommen und auch einfaches Kit-Objektiv und da kommt man schnell an die Grenzen, weil man dann mit hohen ISO-Zahlen arbeiten muss und auch die Blende natürlich nicht so ganz optimal ist für diese Lichtverhältnisse. Und so habe ich dann in der vergangenen Woche einfach mal ins Volle gegriffen. Ich habe meine Nikon D800 genommen und dann das 70 bis 200 mm Objektiv Blende 2,8 eingepackt und also ein Riesengerät, was in meine kleine Fototasche gar nicht reingepasst hat. Das habe ich dann einfach in Rucksack gepackt, Rucksack auf den Rücken und bei uns ist das so, da guckt auch keiner rein und da guckt auch keiner schief, wenn man die Kamera dort auspackt und Fotos macht. Die Leute freuen sich, wenn man Fotos macht und wenn man die bei Facebook platziert, ist halt Werbung für den Sport und die freuen sich über Bilder. Das ist schon mal eine positive Rückmeldung, die ich bekommen habe, aber vielleicht erstmal so, wie es mir überhaupt da ergangen ist beim Basketball. Meine ersten Erfahrungen waren dann so, dass ich irgendwo oben in den Rängen gesessen habe oder ich hatte einen Stehplatz und das ist erstmal grundsätzlich nicht so optimal für die Sportfotografie. Also diesen unmittelbaren Kontakt zu den Sportlern und dieses Gefühl dabei zu sein, bekommt man eigentlich erst, wenn man sich auf Augenhöhe mit den Sportlern befindet oder noch darunter. Also ganz optimal ist es, wenn man wirklich auf dem mit einem kleinen Höckerchen am direkt unten an der Bande sitzt oder wenn man da am Spielfeldrand hockt, so wie die anderen Fotografen, die dort eben für die Zeitung oder sowas berichten. Und ich hatte jetzt die Möglichkeit, in der allerersten Reihe direkt hinter der Bande zu sitzen. Und das ist natürlich in so einer kleinen Sporthalle oder mittelgroßen Sporthalle, wo man dann direkt am Spielfeldrand sitzt, das ist optimal. So, ich erste Reihe gesessen und dann auch noch eine Empfehlung, wenn ihr euch den Platz aussuchen könnt, wo ihr sitzt, wenn ihr noch die volle Kartenauswahl habt. Ich habe mir einen Platz gesucht, der schräg hinter einem Korb sich befindet. Also so Richtung Ecke des Spielfeldes. Und das ist eine ganz tolle Position, weil nämlich die Angriffe auf den gegnerischen Korb sieht man dann eben so, dass die Spieler auf einen zulaufen mit dem Basketball in der Hand und der Gegner stellt sich dann vielleicht so schräg in den Weg oder läuft hinterher und man kriegt dort ganz, ganz tolle Perspektiven. Wenn man an der langen Gerade sitzt, ist es relativ unspektakulär zu fotografieren, weil dort mehrere Spieler parallel laufen und man hat eigentlich immer einen davor, der einem die Sicht verdeckt und das war jetzt eigentlich die optimale Position, dass die Spieler eben mit dem Ball auf einem zugelaufen kommen, sich in Richtung Korb bewegen und dann eben den Korb machen. Ganz optimal ist es wahrscheinlich, wenn man in der Ecke sitzt, weil man dann auch seitlich den Korb noch fotografieren kann, dass man eben sieht, wie der Ball eben in den Korb befördert wird. Das ging dann hinter dem Korb, so wie ich gesessen habe, nicht ganz so optimal, aber dann muss man eben das Tele voll ausfahren und dann den gegnerischen Korb dann im Auge behalten. Ja, also diese Kombination D800 und dieses Teleobjektiv fand ich total klasse. Und zwar, weil der Vollformatsensor relativ große Tele bis 200 mm so ein bisschen abgeschwächt hat. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr eine Crop-Kamera und in Verbindung mit einem 200er Tele anwendet, dann ist man schon sehr, sehr nah dran an irgendetwas und das ist manchmal zu nah dran, um noch irgendwie eine Szene einfangen zu können. Also dann hat man irgendeinen Gegenspieler, aber den kriegt man nicht mal komplett drauf, weil es einfach zu nah dran ist und selbst auch bei 70 Millimetern ist man schon eingeschränkt, um irgendwie eine Situation auch mal größer einfangen zu können und das fand ich hier wirklich ganz toll. Bei 70 Millimetern hatte ich das ganze Spielfeld drauf und bei 200 Millimetern konnte ich wirklich einen einzelnen Spieler richtig ranholen mit dem Ball und das war mir so vom Brennweitenbereich ja, also das vom Brennweitenbereich fand ich das wirklich optimal.
Das ist, du warst ja wirklich richtig nah dran, ne? Hm. Dann sonst mag man ja gerne bei Sportfotografie möglichst lange Brennweiten auch. Ich habe so einige Erfahrungen beim Jugendfußball gemacht und da war mir die 200 Millimeter an der Crop immer zu kurz. Weil natürlich bist du von der Außenlinie viel weiter vom Spielgeschehen weg beim Fußball. Das Feld ist größer und da wäre ich froh gewesen um jeden weiteren Millimeter Brennweite. Aber wenn ich hier so sehe, wie du das beschrieben hast bei deinen Bildern, du konntest wirklich auch mit 70 Millimetern noch von Kopf bis Fuß die Leute draufkriegen und hast noch ein bisschen Luft über dem Kopf. Das ist dann schon wirklich passend für diese Entfernung.
Ja, das stimmt. Also das war mit dieser Kombination bin ich total zufrieden und die D800 hat ja wirklich viel Schimpfe eingesteckt und sie sei langsam und hätte viel zu viele Megapixel und naja, klar, die Kamera ist halt eine Studiokamera oder eine Kamera, die bei Hochzeitsshootings total klasse ist, wenn man das Brautpaar in Szene setzen will und eine hohe Auflösung. Man kann es nachher richtig groß entwickeln, man kann beschneiden, also das ist schon wirklich klasse und klar, wenn man die, die Fotografen so sieht, die sich bei Sportevents aufhalten, die arbeiten eigentlich nicht mehr in der D800, sondern die haben dann entsprechend eine Kamera, die ein bisschen schneller agiert, die nicht so eine hohe Megapixelzahl hat, aber gut, ich habe jetzt hier nicht mehrere Kameras, sondern ich muss halt auf das zurückgreifen, was ich habe und ich war aber überhaupt nicht enttäuscht, denn das, was die Kamera bietet, ist total klasse. Ich bin in den JPEG-Modus gegangen und das ist bei der Sportfotografie sowieso eigentlich die Regel, dass man nicht mit RAW fotografiert, sondern die Sportfotografie lebt ja davon, dass sie sozusagen am Spielende die Bilder schon im Internet hat und da wird nicht lange nachbearbeitet, da gibt es keine Beauty-Retusche, da wird nicht mehr viel korrigiert. Sondern das Bild, das geht, wenn es entsprechend aussieht, geht es sofort raus und die Zeitungen, die es veröffentlichen, die machen dann eben den Beschnitt, das hängt ja auch da vom Layout der Seite ab, dann wird eben so ein Bild nochmal so zurechtgeschnitten oder ein Spieler nochmal so beschnitten, wie es ins Format der Zeitung passt und nicht, wie ich das als künstlerisch am idealsten empfinden würde. Ne? Also ja, also die D800, JPEG-Modus und dann habe ich die Bildgröße einfach angepasst. Der, also ich habe nicht das DX-Format bei der Kamera ausgewählt, sondern ich habe die volle Sensorgröße ausgenutzt, aber dann eben die Bildgröße auf 20 Megapixel reduziert. Und das ist eine ganz gute Zahl, denn mit 20 Megapixeln kann man immer sein Bild noch an den Seiten beschneiden. Wenn man merkt, Mensch, da ist zu viel Luft drumherum, schneidet man es weg und man hat dann immer noch 16 Megapixel übrig. Das ist eigentlich ein klasse Format und die Kamera ist damit auch schnell und dieser Speicher, der interne Speicher, der ist groß genug, um dann auch bei Serienaufnahmen mal 5, 6, 7 Bilder hintereinander zu schießen. Und das war ja eine gute Einstellung. Ja, was wurde noch eingestellt? Ach ja.
Wie sah es mit dem Weißabgleich aus? Weil das ist ja durchaus unter diesem Kunstlicht in der Halle und der Boden ist ja auch meistens, wenn es ein Holzboden ist, es geht ja so ins Gelb-Braun-Tönliche, der reflektiert ja auch Licht, was von der Halle kommt. Das ist keine einfache Lichtsituation.
Ja, da war ich eigentlich erstaunlich unprofessionell. Ich habe einfach auf Automatik gestellt und war zufrieden. Ich weiß nicht, ob es an der Kamera liegt oder woran es passte einfach. Die ganze Lichtsituation ist ja sehr einheitlich, weil die ganze Beleuchtung in der Halle, also das Spielfeld ist ja einheitlich mit den gleichen Lichtquellen beleuchtet und da hat die Kamera automatisch einen Weißabgleich gewählt, mit dem ich sehr zufrieden war und da habe ich dann gar nichts mehr gemacht.
Okay.
Was dann wichtig war bei den Einstellungen, also wenn man eben den Ball nicht als langgezogene, verschwommene Kugel haben will, muss man, glaube ich, eine relativ kurze Belichtungszeit wählen und ich habe mich jetzt einfach mal für eine 400stel Sekunde entschieden, weil ich bei einer 200stel Sekunde immer noch leichte Bewegungsunschärfe drin hatte und ja, Basketball ist ja schon ein schnelles Spiel. Der Ball fliegt nicht ganz so schnell wie beim Fußball, wenn der so richtig abgezogen wird, aber eine 400stel Sekunde fand ich klasse und ich habe das einfach mal so eingestellt in Kombination mit einer Blende von 2,8, damit ich eben die hohe Lichtstärke habe und dann ergibt sich schon fast, wenn man sagt, ich möchte gerne die Belichtungszeit konstant bei einer 400stel haben und die Blende konstant bei 2,8, wenn du dann korrekt belichtete Bilder haben willst, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als den M-Modus auszuwählen und dann aber die ISO-Automatik einzuschalten. Und das habe ich zum ersten Mal gemacht und ich habe das einfach mal ausprobiert, ob das funktioniert und ich war begeistert, denn das ist echt der Knaller. Die Kamera wählt dann wirklich den immer passenden ISO-Wert und die Bilder, die ich gemacht habe, die haben den ISO-Wert von 1600 nie überschritten. Also die Lichtverhältnisse waren so gut, dass ich da nie rüber hinausgehen musste und bin dann wirklich sehr, sehr zufrieden gewesen mit den Ergebnissen, denn die D800 und ja die anderen Kameras, die so in den letzten zwei Jahren von Nikon erschienen sind, die haben da ja bis ISO 1600 überhaupt gar keine Probleme. Da würde ich behaupten, könnte man auch locker mal bis 3200 gehen. Das war super. Also da
hattest du das beschränkt nach oben in der ISO-Automatik oder hattest du 1600 eingestellt als Maximum?
Nee, ich habe eigentlich mit schlechteren Lichtverhältnissen gerechnet und hatte das auf 6400 eingeschränkt.
Okay.
Aber dennoch musste ich nie darüber hinausgehen. Ich habe zwischendurch immer mal in den Viertelpausen hab ich mal aufs Display geguckt und mal geschaut, wie die Kamera fotografiert hat und ja, dann sah ich dann 1250 als Wert oder mal 800 oder mal 640. Da kamen eigentlich Werte, da habe ich gedacht, Mensch, das ist klasse. Da gab es überhaupt gar keine Probleme. Also da waren die Lichtverhältnisse so gut.
Ich hätte jetzt noch eine andere Frage. Mhm. Schnelle Bewegung, ganz offene Blende.
Ja.
Mit welchem Autofokus-Modus hast du gearbeitet? Das, weil mit 2,8 hast du ja eine ganz geringe Schärfentiefe und dass die dir da nicht rauslaufen, da geht es ja wahrscheinlich, gut, es kommt jetzt noch drauf an, ob bei 70 oder 200 Millimeter, aber trotzdem dürfte das immer nur so ein halber Meter sein, wo die scharf sind und danach ist wahrscheinlich Schicht.
Ja, wahrscheinlich geht es dir da auch so wie mir. Bisher so in der Personenfotografie arbeitet man mit einem Messfeld. Dieses Messfeld sitzt erstmal in der Mitte. Man fokussiert die Person an, richtet die Kamera nochmal neu aus und drückt ab. Und das passt immer. Das ist wirklich super. Und ich habe die vielen Messfelder, die die Kamera eben bietet, noch nie so richtig ausgenutzt. Bei der D800, ich glaube, die hat 52 Messfelder, habe ich jetzt etwas genutzt, was ich eigentlich sonst nie nutze. Das ist dieser kontinuierliche Autofokus. Und da gibt es, wenn man die Kamera auf diesen, wie heißt das, AFC-Modus stellt, diesen kontinuierlichen Autofokus, gibt es einen sogenannten 3D-Fokus-Modus. Das bedeutet, dass du mit dem einen Messfeld, was du primär eingestellt hast, erstmal den Spieler anfokussierst. Und wenn du dann die Kamera neu ausrichtest oder wenn sich der Spieler eben bewegt, dann merkt sich die Kamera diesen Autofokuspunkt, den oder das, was sie da anvisiert hat und verfolgt das im Display. Du siehst also, wie das Messfeld sich nach links, nach rechts, nach oben, nach unten bewegt und diesen Spieler nachverfolgt. Und das ist eben dieser 3D-Fokus. Und das ist natürlich bei einer Kamera, die 52 Messfelder hat, total klasse. denn dann sind oder ist der Abstand von Messfeld zu Messfeld so klein, dass das eben gut nachverfolgt werden kann. Und so hatte ich bei den, also ich habe fast 800 Bilder gemacht. Und ich hatte wirklich, wenn ich nicht also wirklich total daneben fokussiert habe und weil der Spieler so schnell weggelaufen ist, dass ich den gar nicht mehr erwischt habe mit dem Fokus, hatte ich eigentlich immer scharfe Bilder, weil ich den eben den Spieler anfokussiert habe und wenn der sich bewegt hat oder ich dann auch mitschwenken musste, ist der immer im Fokus geblieben, weil die Kamera den nachverfolgt hat. Und ja, auch wenn die D800 im Vergleich zu der D4 oder entsprechende Canon-Kameras eher als träge gilt, war das relativ flott und da war ich erstaunt, wie gut das geklappt hat. Ja, das waren eigentlich so die technischen Einstellungen. Also ISO-Wert auf Automatik, Blende auf 2,8 fest, Zeit auf 400stel fest, ja, und Fokus auf den kontinuierlichen Autofokus und dann den 3D-Modus einschalten. Das war eigentlich schon alles. Und aber muss man auch erstmal drauf kommen, wenn man, wie gesagt, von der Porträt- oder Menschenfotografie kommt und ist dann mit statischem Autofokus unterwegs und versucht dann irgendwie wieder nachzufokussieren. Das klappt natürlich nicht in der Geschwindigkeit.
Das ist interessant. Also das muss ich auch mal ausprobieren. Wobei ich weiß gar nicht, ob die D7000 diesen Modus bereithält. Also jetzt genau diesen mit, wie der da benannt ist. Aber ich weiß, die hat auch irgendeinen Modus, der versucht, bewegte Objekte zu verfolgen. Aber ich habe das bisher nie gebraucht.
Doch, die hat ihn.
Anschauen.
Ja? Die hat ihn, ja, ja. Ich habe, das hat der Neufi mir mal bei den Fototagen, glaube ich, gezeigt, wie er den nutzt. Und ich glaube, der hat mir mal davon berichtet, wie er, was war das, Beachvolleyball? Irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, fand ich ganz interessant. Und jetzt habe ich das einfach mal eingesetzt und das läuft wie verrückt. Ist wirklich total klasse.
Ja, an dieser Stelle schöne Grüße an Neufi. Schönes Weihnachtsfest.
Genau.
Wir sehen uns auf der Burg. Ja, Tino, das hört sich ja echt interessant an. Also deine Bilder machen auch Lust, das selber mal zu probieren. Wo finden wir denn Bilder von dir?
Ja, ihr könnt einmal auf meinen Fotoblog, den ich immer mal wieder aktualisiere, gehen. Wir packen den in die Shownotes. Also den Link zumindest dazu. Und da habe ich euch nochmal alles aufgeschrieben, womit ich fotografiert habe, wo ich gesessen habe und ja, wie ich die Kamera eben eingestellt habe. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, möchte ich nochmal Werbung machen für die Sportart Basketball. Es ist wirklich eine ganz tolle Sportart, die bei weitem noch nicht so kommerzialisiert ist wie der Bundesliga-Fußball. Und ja, es gibt da noch kleine Fangruppen. Man geht dort in die Halle und man kennt sich und auch, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und naja, hier im Norden ist es ganz lustig. Wir haben auf relativ engem Raum viele Basketballclubs. Jetzt allein in der ersten Basketball-Bundesliga gibt es die Adland Dragons in Quakenbrück. Und dann gibt es die EWE Baskets in Oldenburg. Das ist alles hier so im Umkreis von bis zu 50 Kilometern. Und jetzt eben mit Rasta Vechta, ein Verein, der jetzt in der zweiten Bundesliga ganz, ganz oben spielt. Da hat man schon eine große Auswahl. Also wenn ihr da Karten kriegen könnt, geht mal dorthin und schaut euch das an. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und Stimmung.
Wir haben hier in Fulda leider kein so gutes Basketballteam. Aber das ist... Ich bin gerade am Überlegen. Natürlich gibt es in den unteren Ligen gibt es mehrere, denke ich hier. In Fulda gibt es bestimmt ein Basketballteam. Aber in welcher Klasse die jetzt spielen, weiß ich nicht. Aber es spielt wahrscheinlich gar keine so eine Rolle, um das einfach mal auszuprobieren und Spaß zu haben. Jetzt am Fotografieren ist es ja okay, wenn man in eine Halle gehen kann, da kann man sich vielleicht noch freier bewegen als in der zweiten Bundesliga. Also könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn man vorher fragt, dass man sogar ein bisschen rumlaufen darf und solche Geschichten. Gerade zum Üben könnte das ja auch eine richtig schöne Sache sein.
Ja, absolut. Also es macht richtig Spaß und vor allen Dingen kriegt man auch Rückmeldung, wenn man seine Bilder dann bei Facebook oder irgendwo dann veröffentlicht hat. Freuen sich doch einige, dass man eben so die Stimmung damit eingefangen hat. Und wenn die eben dann ja, Andenken an die tollen Spiele haben.
Prima.
Ja, Mensch, das war's soweit erstmal vom Basketball.
Ja, ich hätte noch ein ganz klitzekleines Thema, wie alle Jahre wieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so als Fotograf verschenkt man zu Weihnachten ja auch ganz gern Fotos in jeglicher Form, Kalender, Bücher, Abzüge. Und ich mache das immer ganz gern zu Weihnachten und habe mich eigentlich vor einiger Zeit einfach der Faulheit will ich es jetzt nicht ganz sagen, aber der Einfachheit halber da der Apple-Software bedient, weil die Bilder eh alle drin sind und da ist mein Account hinterlegt und ich muss keine Kreditkarte eingeben und ich drücke da drauf und das kommt raus und für mich ist das ganz gut bedienbar, weil ich das jetzt kenne und habe da wieder Fotobücher und Kalender gemacht, von denen ich sehr begeistert bin. Vor allem, die wurden relativ schnell geliefert und haben eine gute Qualität, auch eine gute Haptik, was mir einfach wichtig ist, sind aber einfach sehr teuer, das muss man so sagen. Und finde ich an manchen Stellen vom Preis einfach grenzwertig. Und da ich noch ganz viele Fotoabzüge brauchte für ein anderes Fotogeschenk, habe ich gesagt, nee, also das ist mir einfach das einzelne Bild bei Apple viel, viel zu teuer. Da habe ich zurückgegriffen auf Fuji. Und von Fuji gibt es halt auch eine Mac-Software, die relativ einfach zu bedienen ist, die auch die Bilder, wo man einfach auf Ordner zugreifen kann oder auf iPhoto, was auch immer, und wo man die Bilder relativ leicht rüberschieben kann. Aber ich habe zwischendrin wieder geflucht. Also der Preis ist ja nur ein Viertel oder ein Fünftel von dem, was es bei Apple kostet. Und wenn man gerade jetzt ein paar hundert Bilder braucht, macht das natürlich richtig was aus. Aber das Zusammenstellen, das ist halt schon bisweilen einfach nicht so nutzerfreundlich. Mir ist, nachdem ich ungefähr 250 Bilder ausgesucht hatte in der Fuji-Software und diese schon in verschiedenen Größen und Formaten markiert hatte, ist der ganze Laden halt abgebrochen. Und ich habe wieder von vorne angefangen. Und weil irgendwas kam dann ein Update rein und ich hatte vorher aber alle Updates gemacht, weil ich das lange nicht mehr benutzt hatte, aber nachdem ich dann so eine halbe Stunde gearbeitet hatte, wollte dann doch wieder was Neues und dann durfte ich meinen Warenkorb abspeichern, das hat er mir extra angeboten, dann habe ich das Update gemacht und dann wollte ich den Warenkorb wieder reinladen und dann kam, ja, der ist mit einer anderen Version erstellt worden, kann nicht geladen werden. So fand ich echt sehr ärgerlich, weil ich durch meine Bibliotheken und Ordner gebrowst bin und diese ganzen Bilder gesucht hatte und dann habe ich halt eine Stunde verschenkt. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt, aber ich war ein bisschen schockiert, wie die Bilder hier ankamen. Also sowas von reingedonnert in eine Hülle, die viel zu klein waren. Abgesehen davon, dass ich habe zwei bestellt auf zwei Etappen. Das eine habe ich zwei Tage früher als das andere bestellt. Die zweite Bestellung, die kam pünktlich sofort. Die erste Bestellung kam viel, viel zu spät, sodass ich jetzt gedacht habe, das wird kein Weihnachtsgeschenk mehr. Also die war irgendwo bei Fuji verschollen. Die haben mir das auch den Eingang bestätigt, aber den Versand erst viel später. Und das sind alles so Ungereimtheiten, wo ich dann hier auf heißen Kohlen saß, gedacht habe, kommt das jetzt noch? Was mich dann doch alles ein bisschen geärgert hat. Aber letztendlich die Qualität der einzelnen Bilder, die ist wiederum gut. Also da kann man sich für den Preis vor allem, wie die einzelnen Fotoabzüge waren, überhaupt nicht beschweren. Man muss sich halt mehr Zeit und mehr Geduld mitbringen, damit man das Abenteuer da eingeht. Vor allem, wenn man jetzt nicht nur mal 10 Bilder nachmachen lassen will, sondern wie bei mir waren es nachher über 300 in verschiedenen Größen, Formaten. Und ja, es hat mich ein wenig Nerven gekostet.
Ja, das ist schon gewaltig. Und was mich ja bei der Software noch interessiert, werden die Bilder zuvor komprimiert oder werden die verkleinert, bevor sie übertragen werden, oder werden die in der Originalgröße übertragen?
Ich gehe davon aus, dass die je nach Bildgröße manches komprimieren. Also die Software nimmt ja so einen internen Check vor, ob die Auflösung des Bildes, was ich da reinwerfe, ihnen reicht. Und es läuft auf jeden Fall ein Prozess vor dem Upload. Also ich weiß gar nicht mehr, was da steht, Bilder optimieren oder Bilder vorbereiten oder irgend sowas zum Upload.
Ja, genau.
Also irgendwas tut er mit den Bildern. Ich habe 10x15, 13x18, DIN A4 und zwei Panoramen, die sind 40 cm lang auf der langen Kante. Und ich bin mit der Qualität zufrieden. Kann ich super. Jetzt nicht anders sagen. Also das sind jetzt keine High-End-Prints, aber also ich ärgere mich über keinen einzelnen von der Qualität. Das ist, und ich bin da vielleicht schon ein bisschen pingelig an manchen Stellen, aber ich finde das vor allem für den Preis nachher richtig gut. Also wenn man durch die Software durch ist und sie einem nicht abstürzt, vielleicht hat das auch was mit den vielen Bildern zu tun gehabt und den vielen Formaten, keine Ahnung, aber wo dieses Update auf einmal herkam, obwohl ich die Software komplett neu aufgespielt hatte, das ist mir bis heute ein Rätsel, war halt sehr ärgerlich, aber von der Preis-Leistung ist das um Längen besser als Apple. Also wenn ich mir dann angucke, was ich dafür bei Apple gezahlt hätte, da hätte ich mir einen neuen Computer kaufen können.
Ja, bald. Ja, ja.
Und das steht in keinem Verhältnis mehr. Also geht gar nicht.
Was du erzählst mit der abstürzenden Software, das erinnert mich so ein bisschen an den an die Fotos von Lidl. Also ich bestelle eigentlich ganz, ganz viele Fotos bei Lidl Fotos und ich weiß nicht, also Lidl macht das natürlich nicht selbst, sondern hat irgendein Labor in Deutschland, wo das eben dann im Auftrag für Lidl produziert wird. Aber diese Software, die checkt also bei jedem Programmstart, ob irgendein Preisupdate verfügbar ist. Das wird dann geladen und so weiter. Und dann gibt es aber auch immer zwischendurch kleinere Software-Updates und immer wenn das geladen wird, muss halt das installiert werden, dann wird im Hintergrund irgendwas geladen, dann wird es installiert, dann startet die Software neu und so weiter und dann wird wieder geguckt, ist jetzt wieder ein Software-Update verfügbar? Nein, dann ist keins verfügbar und das ist sicherlich sinnvoll, dass man immer die Software auf dem aktuellen Stand hat, aber wenn ich jetzt an meine Mutter denke, die kommt doch arg durcheinander, weil für sie das eben mit diesem, hier ist ein Update-Fensterchen. Und dann ist die Software aber noch im Hintergrund aktiv und dann wird da was geladen, aber sie weiß nicht, kann ich jetzt weiterarbeiten oder wie es ist. Das finde ich einfach nicht so wahnsinnig benutzerfreundlich. Und ja, ich glaube, da gibt es noch einiges, was so getan werden kann. Aber so im Vergleich zu den letzten Jahren, wo man wirklich alles dann noch ohne Software machen musste, wo man es direkt auf der Homepage hochladen musste, hat sich das insgesamt wirklich schon ja, verbessert, will ich sagen.
Das stimmt.
Meine letzte Bestellung, die fand statt bei CEWE. Da, die sind vor allen Dingen bekannt dadurch, dass sie Fotobücher machen. Und da habe ich, jetzt kann ich es ja sagen, zu Weihnachten ein Fotobuch erstellt für meine Frau. Und da bin ich total zufrieden mit. Die bieten, ja, also von XXL oder ja, XXL Panoramabuch im Querformat bis XXL im Hochformat und dann quadratisch und so weiter. Also gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten gebunden oder geklebt oder geheftet verschiedene Möglichkeiten, da das Fotobuch zu gestalten. Und ich habe da ein, ja, wie heißt das? Ich glaube XXL, nee, XL Panoramabuch oder wie das heißt, erstellt und ich bin wirklich ganz begeistert von der Druckqualität, die wirklich da sehr gut war. Ich hatte auch den Eindruck, als würden die Fotos vor dem Upload optimiert, wie die Software dann sagt. Also ich verstehe dann wahrscheinlich unter Optimierung irgendwie eine Verkleinerung, denn auch dort konnte man angeben, ob die Bilder so verwendet werden, wie sie eben vorliegen oder ob die nochmal so einem grundlegenden Optimierungsprozess unterzogen werden, wo dann beispielsweise die Kontraste nochmal verbessert werden oder ein Bild, was vielleicht zu dunkel erscheint, ein bisschen aufgehellt wird. Das habe ich dann also deaktiviert und ja, aber diese Optimierung, dass es eben, glaube ich, verkleinert wird, das hat wohl doch stattgefunden. Aber bin ich wirklich zufrieden mit und
ich glaube, das machen alle. Ja. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich da nur einen 10x15 Abzug haben will und du wirfst da ein 36 Megapixel Bild von dir rein. Das brauchen die ja gar nicht, um einen ordentlichen 10x15 Abzug zu generieren. Und dann, es hat nicht jeder so dicken Upload und dann würde das ja unendlich lang dauern. Also ich bin mir auch sicher, dass das Apple auch macht. Also da passiert auch irgendwas, das zeigen sie auch an vor dem Upload, wurschtelt der irgendwo darum. Mhm. Und solange man das bei den Ergebnissen nicht sieht, also so sieht, dass man sagt, oh, das ist von der Qualität jetzt so schlecht im Gegensatz zu dem, was ich hier auf meinem Bildschirm sehe, dann finde ich das ja auch völlig okay. Wir müssen ja nicht mehr Daten rumschicken, als was die brauchen für eine gute für einen guten Ausdruck.
Das stimmt. Und ich glaube auch, dass die Programme so geschrieben sind, dass sie genau wissen, wie die Kompression oder die Verkleinerung erfolgen muss, ohne dass man hinterher Artefakte dann im Druckergebnis sieht.
Jo, und ich würde mich da deiner Meinung anschließen, dass was mittlerweile diese ganzen Online-Druckgeschichten da machen, das wird immer besser und macht immer mehr Spaß. Es gab ja Zeiten, da habe ich fast keine Abzüge mehr gemacht, alles digital, und heute mache ich regelmäßig meine Fotobücher und mache wieder Abzüge, weil es auch so einfach ist. Und auf ganz vielen Mobiltelefonen gibt es mittlerweile auch kleine Software von den Herstellern, wo man auch Fotos, die man mit dem Handy gemacht hat, direkt uploaden kann und dann nach Hause geschickt bekommt. Das fand ich auch eine ganz nette Idee. Wenn man jetzt mal so einen kleinen Abzug irgendwie 10, 15 oder 9, 13, das gibt ein Handy ja her heute, das braucht man sogar nicht mehr auf dem Computer spielen, man schickt sie direkt davon weg. Müsst ihr mal in euren App-Stores gucken, bei euren Handybetriebssystemen, da gibt es von einigen Herstellern Angebote, das direkt darüber zu machen.
Ja, ich hatte von meinem Bruder von Mauritius eine Urlaubspostkarte bekommen, aber die hatte dann einen Stempel, einen Poststempel aus Oldenburg, und das war eben auch so eine App, wo er dann eben ein Foto auf Mauritius aufgenommen hatte, und da gab es irgendwo einen WLAN-Zugang, ja. Und das ist dann eben dann in Deutschland ausgedruckt worden und verschickt worden. Man hat dann natürlich nicht die persönliche Handschrift, aber wenn man dann ein schönes Urlaubsfoto bekommt, ja, finde ich auch schön. Muss halt gucken, wie man das so mag und wie der Empfänger das so mag. Ich kann mir vorstellen, dass die etwas ältere Generation auch noch eine handgeschriebene Postkarte der elektronischen Postkarte oder der gedruckten Karte dann vorzieht.
Das stimmt.
Aber das ist einfach toll, dass man die Möglichkeiten hat. Und wenn man weiß, dass sonst eine Postkarte aus dem Ausland schon mal mehr als eine Woche oder länger als eine Woche dauern kann, dann ist es natürlich toll, wenn man das so übers Internet verschickt, und dann hat man schon am übernächsten Tag dann die Karte zu Hause im Briefkasten.
Prima, Tino. Ja, ich würde sagen, uns bleibt jetzt noch, bevor wir den zweiten Teil des Studiogespräches einspielen, der hat ganz interessante Themen. Es geht dabei, wie man Erfahrungen zur Reparatur eines Kameramoduls im Handy, wie man aus einem iPhone deutlich bessere Fotos rausholen kann, welchen Trick man da anwenden kann. Es geht um Programm zur Bearbeitung von Porträts und wie man günstig an Lizenzen von Adobe-Produkten kommen kann. Bevor wir diesen Beitrag starten, Tino, bleibt uns jetzt noch ein Wunsch oder Wünsche an alle unsere treuen Hörer für Weihnachten und für das neue Jahr. Ich wünsche euch allen eine ruhige und gesegnete Weihnacht und einen wirklich tollen Start ins neue Jahr. Auch mit der Hoffnung verbunden, dass ihr ein bisschen Zeit findet fürs Fotografieren und dass sich jeder vielleicht über seine Ausrüstung und Gadgets freut, die ihr zu Weihnachten bekommt. Aber denkt immer dran, die guten Fotos, die macht ihr. Und vielleicht ist es die Herausforderung, auch wieder mal sich seine älteste Kamera zu schnappen und eine Festbrennweite drauf zu tun und einfach mal loszuziehen mit dem Einfachsten, was man hat, und da das Beste rausholen und schöne Fotos machen. Ich wünsche euch schöne Tage. Bis dann im neuen Jahr.
Ja, dem schließe ich mich an. Stefan, du hast das schon so schön ausgeführt. Ich wünsche euch auch alles Gute. Hört auch im nächsten Jahr wieder rein. Und ja, bleibt uns einfach treu beim Fotopodcast.
Apropos nächstes Jahr, Tino. Wir haben ja, wie ihr das gemerkt habt, ein paar Lücken in unseren Folgen gehabt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Aber wir arbeiten schon wieder daran, das im nächsten Jahr vielleicht vom Format her ein wenig zu verändern. Lasst euch überraschen, sodass vielleicht die Lücken nicht zu groß werden. Und da gibt es schon viele Gespräche hinter den Kulissen. Da können wir euch vielleicht demnächst wieder besseren Rhythmus bieten. So, ja, dann bleibt uns nur Band ab, zweite Folge Studiogeplaudere mit Stefan, Marek und Stefan. Viel Spaß.
Tschüss.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Runde unseres Studiogesprächs. Ich bin hier zu Gast in Fulda bei Stefan und bei Marek. Leider ist der Michael nicht dabei, aber umso freundlicher die Begrüßung von uns dreien.
Hallo.
Hallihallo.
Jo, wir haben noch ein paar spannende Themen, wo wir noch nicht fertig geworden sind bei der ersten Runde. Und eins davon ist Fotografieren mit dem iPhone. Da bin ich drüber gestolpert. Ich habe jetzt in den Herbstferien das erste Mal das Experiment gewagt. Ich habe keine Spiegelreflexkamera mit in Urlaub genommen, sondern nur meine Nikon J1. Da habe ich ja mit Stefan in der vorletzten Folge jetzt sehr intensiv über diese kleinen Kameras geredet. Und das iPhone 5. Mehr habe ich nicht mehr mitgenommen. Erstaunlich, wie ich zu Hause auf Lightroom alle Bilder eingespielt habe. Ich habe 3/4 der Bilder mit dem iPhone gemacht und nur 1/4 mit der Nikon. Aber ich war auch auf Familienurlaub unterwegs und es war jetzt eigentlich keine dezidierte Zeit zum Fotografieren. Ja, ich war mehr der Familienurlaubsdokumentationsfotograf. So, also nur für mich, für den privaten Gebrauch. Und da bin ich erstaunlicherweise sehr gut zurechtgekommen. Und ich habe eine ganze Menge Bilder auf einem Fotostream hochgeladen für Freunde oder Facebook und solche Geschichten. Und da reicht ja nun mal ein Handy zum Fotografieren ganz prima aus. Und es ist halt auch sehr komfortabel, weil man kann das Foto gleich an Ort und Stelle bearbeiten im Handy und dann hochladen. Und man braucht kein Internetcafé und sowas. Und das ist halt auch nett. Ja. Und da kann ich nur noch mal drauf hinweisen, das habe ich jetzt schon oft gesagt, wenn ihr auf iOS unterwegs seid, ein wahnsinnig gutes Programm, um am iPhone Bilder nachzubearbeiten, ist Snapseed. Könnt ihr auch mal nachgucken, steht in mehreren Shownotes schon drin. Kostet mittlerweile 4,49 oder sowas, aber ist jeden Pfennig wert. Es macht richtig Spaß, damit Bilder nachzubearbeiten. Und da merkt man auch noch mal am iPhone 5 das neue Display, das ein Ticken größer ist, macht beim Bildbearbeiten schon was aus. Also es macht mehr Spaß. Ja, aber was ist mir aufgefallen? Ich habe ganz normale Fotos gemacht mit dem iPhone, 8 Megapixel. Und ich habe sehr, sehr viele Panoramen gemacht. Wir waren in Verona und Venedig, sind zwei Städte, wo es sich anbietet, von Plätzen, von Häusern, von Lagune Panoramen zu machen. Und mir ist es erst zu Hause aufgefallen nachher beim Durchschauen mit Lightroom, dass wenn ich das iPhone quer genommen habe und einfach ein Foto gemacht habe, ich sehr, sehr wenige Details nur hatte, wenn ich auf eine 100% Einstellung reingezoomt bin. Habe ich aber ein Panorama gemacht und es muss hier kein Panorama bis zum Ende gewesen sein, sondern das kann durchaus nach 90 oder 100 Grad beendet gewesen sein, weil das einfach mein Motiv war, dann eben hochkant das Telefon und von links nach rechts geschwenkt. Da waren die Details sowas von auffällig besser. Also es ist einem ins Auge gesprungen, dass in da wesentlich eine bessere Bildqualität drin war. Und dann habe ich mir angefangen, die Dateien anzugucken. Und das Erste, was ich mir auch gleich angeschaut habe, war die Kompression. Jetzt weiß ich den Kompressionsalgorithmus nicht, den Apple da verwendet und wie die was einstellen. Aber man hat ja einen Anhaltspunkt, zumindest um das Maß der Kompression zu vergleichen, ist die Ursprungsdatei müsste ja 8 Megapixel groß sein von der Auflösung her, wenn sie nicht komprimiert würde. Und dann kann man sich die Dateien auf dem Rechner angucken, wie groß die Datei letztendlich ist. Und dann habe ich zumindest ein Verhältnis von maximaler Größe zu komprimierter Größe auf der Festplatte. Und da war es sehr auffällig, dass wenn man einfach nur ein Foto mit dem Handy macht, dann ist die Kompressionsrate sehr, sehr hoch. Also das Höchste, was ich hatte, die Datei war nur noch 17,8% von der Originaldatei groß, wenn man von der Originaldatei mit 8 Megapixeln ausgeht, also 8 Megabyte. waren da nur noch 17% da zum Schluss. Das war zugegebenermaßen auch ein Bild mit einer sehr großen, weißen, strukturlosen Fläche drin, also wo es auch leicht zu komprimieren geht. Aber die Masse der übrig gebliebenen Dateigröße liegt so um 35% von dem Ausgangsmaterial 8 Megabyte. Und das ist dann doch schon eine relativ heftige Kompression. Die sieht auf dem Display total schön aus, aber in der 100%-Ansicht in Lightroom kriegt man es grausen. Ja. Und dann habe ich mir dasselbe bei den Panoramen angeschaut und da war erstaunlich, alle Panoramen hatten, und ich habe da 15 Stück durchgeguckt, immer 63, irgendwas Prozent der Originaldateigröße. Die variiert hier. Es kommt darauf an, wie lang ihr, also wie viel Grad ihr sozusagen aufnehmt. Die Dateigrößen bei mir waren die zwischen 13 Megapixel und 19 Megapixel. Also 19 Megabyte wären das dann letztendlich, wenn das 1:1 geschrieben würde. Und aber bei allen, egal wie, war es immer 63, zwischen 63, um es genau zu sagen, es war immer zwischen 63,4 und 63,7% der Originaldatei. Und das hat man, das hatte ich bei einem Einzelbild nie. Da war die geringste Kompression 54% am Ende. Und das sieht man den Bildern an. Und mein Tipp ist es für euch, wenn ihr ein hochwertiges Bild mit, und ich schätze, dass das bei anderen Handys genauso ist, weil wir haben hier vorher ein bisschen gefachsimpelt, wir wissen ja nicht genau, was die tun, aber es wird ja, dass die Bilder werden live gestitcht aneinander. Das braucht gute Anschlüsse. Das heißt, das Bild muss genug Details hergeben, um die Bilder, die die nebeneinander macht, auch sinnvoll übereinander zu legen. Habe ich eine zu hohe Kompression drauf, dann verschwimmen mir die Details und es wird wahrscheinlich umso schwieriger, die Bilder sauber aneinander zu stückeln. Das ist meine Vermutung. Also ich weiß nicht, ob euch noch eine andere einfällt, aber auf was anderes würde ich jetzt nicht kommen. Jedenfalls sind die Bilder, wenn ihr das mit der Panorama-Funktion macht, so detailreich, dass man tatsächlich ordentlich nachbearbeiten kann, dass man aus dem Bild noch was machen kann. Und es ist einfach knackig schärfer, wenn man reinguckt. Und Tipp heißt also, selbst wenn ihr gar kein Panorama an sich machen möchtet, sondern jetzt ein Gebäude aufnehmen wollt oder eine Landschaft, anstatt das iPhone quer zu nehmen, ein Einfoto zu machen, es hochkant im Panorama-Modus und dann eben nur so weit ziehen, dass ihr das drauf habt, was ihr haben wollt. Ob das jetzt ein 90-Grad-Schwenk ist, ein 120-Grad-Schwenk oder ein 180-Grad-Schwenk, das könnt ihr dann komponieren sozusagen. Ihr habt die Höhe vorgegeben durch die Höhe des Displays, also der langen Kante sozusagen, auf dem Sensor. Und dann zieht ihr es einfach rüber und ihr habt ein wesentlich qualitativ besseres Bild. Jo. Ein Tipp zum Fotografieren, was mir aufgefallen ist mit Handys.
Ich habe, seitdem ich jetzt ein iPhone habe, ist mir insgesamt, glaube ich, in der ganzen Zeit das iPhone erst zweimal runtergefallen. Früher ist mir das, glaube ich, fast ständig runtergeflogen, aber diese zweimal haben dann doch gereicht, dass ich dieses Kameramodul dann irgendwie zerstört habe.
Teurer Spaß.
Und genau. Und ich meine, ich nutze es jetzt nicht wahnsinnig oft, aber du merkst dann schon, wie oft du das brauchst. Da geht dann diese Taschenlampe dann nicht mehr, da geht diese Baku nicht mehr. Also all so kleine Nettigkeiten, an die man sich irgendwie schnell gewöhnt hat, inklusive der Tatsache, dass das einfach eine Kamera ist und wir ganz viele Bilder von unserer Tochter darüber gemacht haben, hat das doch schnell irgendwie dann gefehlt. Und jetzt hatte ich das dann nochmal zu so einem Monteur gebracht, der hat dann gesagt, über ein Software-Update oder sonst irgendwas oder Rückstellung ging es nicht, also muss wohl das Kameramodul kaputt sein und das wird, wie du schon gesagt hast, ziemlich teuer. Habe ich dann also gewartet, jetzt kam mir das 5er raus, dann war es kein Problem und dann hatte ich jetzt gesagt, komm, jetzt wagen wir uns mal dran und dann haben wir mit einem Freund zusammen das Teil mal aufgeschraubt, das heißt, wir haben uns dieses Werkzeug dafür besorgt, das gibt es relativ günstig, hat keine 10 Euro gekostet und haben uns da eben auch dieses Kameramodul dafür besorgt.
Und wo das hast du das besorgt?
Da gibt es verschiedene Shops. Wir haben es, glaube ich, direkt über eBay dann noch.
Für alle, die im Ruhrgebiet sind, der Marek meint nicht besorgt. Er meint, er hat sich das beschafft.
Mit Geld beschafft. Gekauft.
Gut, dass wir hier auf die unterschiedlichen Sites da eingehen können. Kam hier so ein Laster vorbei und... ja, also das war interessanterweise auch überhaupt nicht teuer. Also das Ding hat nachher 6,50 Euro oder so gekostet. Und also so ein klitzekleines Teil, was wahrscheinlich in einen normalen Infobrief verschickt hätte werden können. Und wir haben dann angefangen, dieses das iPhone aufzuschrauben. Das ging relativ einfach, also es ist völlig übersichtlich. Und diese ganze Montage hat keine 20 Minuten gedauert. Das aufgeschraubt, das Kameramodul rausgenommen.
Ist das nicht verlötet? Also kann man das einfach abziehen? Das
sind alles Steckverbindungen und das geht mit dem Werkzeug, geht das wunderbar. Musst erstmal den Akku rausnehmen. Der ist das Kniffligste bei der ganzen Geschichte, weil der bei verschiedenen iPhones eingeklebt ist. Also der hat so ein doppelseitiges Klebeband innen drin und das ist ein bisschen ätzend, das rauszumachen. Aber mit diesem Hebelwerkzeug geht das dann eigentlich ganz gut. Immer so ein bisschen Kraft aufwenden, aber das klappt ganz gut. Und also das iPhone ist wirklich so modular aufgebaut, dass man wirklich die einzelnen Teile wunderbar austauschen kann. Und
was war das für eine Gerätegeneration?
Das war das Vierer. Hm.
Um nochmal da auf Stefans Tipp zurückzukommen, für die Panoramafunktion braucht man, glaube ich, ein iPhone 4S oder ein 5er, ne? Mhm. Weil ich habe auch nur ein 4er, da funktioniert es eben auch nicht. Und ein iPhone 4, Marek meint, glaube ich, auch, da müsste man auch nochmal erwähnen, für alle, die sowas noch nie gesehen haben, die Innovation bei Apple ist mittlerweile so weit, dass die neue Schrauben erfunden haben, wo man also so eine Art Torx-Schraubendreher hat, nur der hat nicht 6, sondern nur 5. Sodass man nicht nur um Lockenstab und ein Waffeleisen zu öffnen, sondern auch für ein iPhone jetzt Spezialwerkzeug braucht, um da an die Innereien zu kommen. Und wenn man diesen Schraubendreher hat, dann kann man das Ding zerlegen.
Das nennt man Kundenservice.
Kundenservice ist das. Also ich hatte mein iPhone 4 noch zu Zeiten, als das unter Garantie war, hatte ich einen Defekt, dass der Homebutton irgendwie nicht mehr funktionierte. Und die haben das ausgetauscht und das Austauschgerät kriegt man dann ja so in die Hand gedrückt, so mit vorne hinten Folie drauf. Und dann bin ich halt aus dem Apple Store raus und zu Hause angekommen, habe ich festgestellt, dass eine dieser Schrauben offensichtlich nicht ganz reingedreht war. Also man stellt sich vor, jetzt so eine kleine Schraube, die halt einen Millimeter raussteht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich beim ersten Fühlen mit ein bisschen Druck mir direkt mal ein Stückchen Haut von meinem Zeigefinger entfernt hatte und keinen Schraubendreher hatte, um diese Schraube nachzuziehen. Und dann hatte aber ein Arbeitskollege, der hatte dann auch irgendwie in den umfangreichen Bastelseiten und eBay-Geschichten sich da mal um eine neue Rückwand für sein iPhone 4 bemüht und der hatte so einen Schraubendreher und hat mir den ausgeliehen. Dann war das auch eine 2-Minuten-Aktion, das festzudrehen. Aber das ist natürlich irgendwie auch wieder so Bestandssicherung, nennt man das, glaube ich, wenn man da die Geräte noch niemals mehr aufbekommt und so weiter.
Aber es ist schon ein Trend, der echt bekloppt ist, oder?
Ja.
Also, warum nimmt man nicht Torx gibt's und das hält und damit kann man gut schrauben und ich verstehe das einfach nicht. Das ist eigentlich doch nur Schikane des Endkunden.
Wer sich das vielleicht nochmal genauer angucken will, es gibt da so eine nette Seite, iFixit, ich glaube .de oder .com, ich bin mir jetzt nicht sicher.
Com,
ich glaube .com.
Hm.
Die erklären das für sämtliche Apple-Geräte wirklich Bild für Bild. Hm. Und also so, dass selbst ich das wirklich komplett dann auch nochmal kann.
Ja, aber cool ist, du hast letztendlich jetzt für 10 Euro Werkzeug und 6 Euro Kameramodul und eine Stunde Abenteuer.
Ja, das Witzige.
Für 16 Euro dieses iPhone wieder hergestellt.
Genau.
Okay.
Das Witzige war, dass dieser Monteur, der da versucht hat, nur so ein Software-Update drauf zu machen, was ihr vorher schon zweimal gemacht habt, weil der Meinung war, dass das einfach eine Firmware-Geschichte war, dann für dieses Software-Update allein 30 Euro wollte. Dann nachher wieder zurückgefordert hatte, nachdem das immer noch nicht funktioniert hatte. Und er dann gesagt hat, ja, Kameramodul lohnt nicht. Diese ganze Geschichte wirklich dann, wie du schon gesagt hast, maximal 16 Euro gekostet hat.
Okay, schraubt eure Handys auf.
Genau. Also nur ein bisschen Angst davor nehmen, dass das jetzt irgendwie so eine ganz gefährliche Sache ist.
Ja, ich kann aber auch mal so eine Geschichte zum Besten geben. Also ich bin ja auch, ich bin Diplom-Ingenieur Elektrotechnik. Ich habe einiges an Geräten schon zerlegt. Und ich habe mal für eine Bekannte als Geburtstagsgeschenk eine Glasscheibe vom iPhone 3 reparieren dürfen. Das war sozusagen mein Geburtstagsgeschenk für sie, weil die Scheibe war so zersplittert, dass man sich beim Drübersliden, das funktionierte alles noch, aber man hat sich mit den Glassplittern in die Finger geschnitten. Und ein iPhone, was man nicht mit dem Finger bedienen kann, das ist eigentlich wertlos. Und das hat ganz harmlos angefangen. Ich habe mich da hingesetzt, ich habe diese Scheibe rausgenommen und an einem ganz bestimmten Punkt, iFixit-Video hin oder her, musste man das Display rausnehmen und ich bin nur einmal mit diesem Werkzeug, was du gerade angesprochen hast, das ist nämlich dieses Nylon-Tool, unter das Display gegangen und habe ganz kurz Druck ausgeübt und hörte nur Knack. Und als ich das iPhone dann mit der neuen Scheibe wieder zusammengebaut hatte und eingeschaltet habe, war ein Riss im Display sichtbar, sodass dann mein nächster Gang wieder zu eBay war, ein Display bestellt. Dieses Display ist dann 2 Wochen später geliefert worden. Ich habe das Display eingebaut. Beim Einbau des Displays ist nichts mehr daneben gegangen. Daraufhin habe ich dann meine Bekannte angerufen und habe gesagt, hier, dein iPhone ist fertig. Und dann hat sie immer noch gefragt, hallo, wer ist denn da? Und ich habe das nicht gehört und dann haben wir das irgendwie übers Headset gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, es war dann dieses Approximation-Sensor-Ohrhörer-Modul danach defekt, woraufhin ich das dann bei eBay gekauft habe. Und iPhones sind nicht dafür gemacht, dass die alle naselang auf und zu, sondern die werden einmal in China zusammengeklappt und kurze Zeit später, wenn der geneigte Benutzer der westlichen Welt damit durch ist, werden die dann weggeschmissen. So haben die das konzipiert und das wurde mit jedem Mal wurde das schlimmer. Diese ganzen Stecker, die sind eben auch nicht dafür gemacht, dass sie häufig auf- und abgezogen werden. Und es gibt da schon, liebe Hörer, eine gewisse Gefahr, wenn man so ein Gerät öffnet, dass man das dann vielleicht nicht mehr funktionsfähig zusammengebaut bekommt.
Okay, ich ziehe meinen Aufruf zurück. Lasst eure Handys zu, schraubt nichts. Wir haben euch das nicht empfohlen. Schön. Stefan, du hast noch was von einem Programm erzählt, wenn ich dich richtig verstanden habe?
Genau.
Was ich nicht kenne, das wird mich interessieren.
Ich hatte Besuch von meinem Freund Martin und neben diversen Themen, die wir da nicht fotografischer Natur besprochen haben, hat er mir unter anderem, sind wir auf das Problem mit Retusche und so weiter zu sprechen gekommen und da hat er ein Programm empfohlen, was ich schon ein paar Mal als Fotograf in meinen Google Ads gesehen hatte. Das ist so ein komisches Programm, wo was beworben wird. Da ist so ein sommersprossiges Gesicht einer jungen Dame und daneben sieht die aus wie so eine Porzellanpuppe. Die Werbung ist so, dass ich da in 100 Jahren nicht drauf geklickt hätte. Aber Martin hatte dieses Programm sich als Demo-Version besorgt und hatte mittlerweile die Vollversion gekauft und hat mir das gezeigt, was man damit machen kann. Und das Programm heißt Portrait Professional Version 10 und Kostenpunkt so knapp unter 30 Euro, ich glaube 26,95 oder so etwas. Es ist ein Download, es gibt eine Demo-Version. Mit der Demo-Version kann man nicht abspeichern. Also man kann erstmal seine Fotos reinladen und kann sich das alles angucken. Und im Prinzip ist das Arbeiten mit dem Programm wie folgt. Man lädt irgendein Porträt ein, bei dem man der Meinung ist, man hätte dort jetzt Arbeit am Gesicht zu tun. Und ich rede jetzt nicht von, es ist da ein Pickelchen wegzustempeln, sondern Wir haben da eine gewisse Faltenzone unter den Augen. Wir haben irgendwie diverse Sachen, die halt nicht so sind. Und man hat einfach, man kennt ja seine Modelle und weiß, ob die jetzt damit klarkommen, wenn man denen ein ehrliches Bild gibt oder nicht. Und wenn man das Gefühl hat, man muss da jetzt dran rumretuschieren, dann macht man das entweder super aufwendig oder mit diesem Programm. Und wenn es denn dann klappt, also ich hatte zwei Bilder mit der Vollversion dort versucht zu bearbeiten, die haben nicht funktioniert, aber dann vier hinterhergeschoben, die dann alle funktioniert haben. Es ist ein bisschen davon abhängig, ob Haare im Gesicht sind, also Haare vom Kopf im Gesicht, Teile verdecken und so weiter. Weil das Ganze funktioniert so, dass man die Augenwinkel innen und außen markiert. Man markiert, wo sind die Pupillen. Es gibt so ein Formgestaltungswerkzeug, mit dem man die Augenbrauen nachfährt. Also so hinlegt, wo sind die jetzt genau. Dann die Ecken, also die Wangenknochen, aber davon die Spitzen sozusagen markiert. Und die Kinnspitze, die Nasenspitze, wo ist der Haaransatz mit der Stirn und so weiter. Und dann drückt man irgendwann kurze Zeit später, also das dauert gefühlt eine Minute, bis ich dieses Gesicht da vermessen habe. Es gibt einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Gesichtern. Und ich beim Mund noch ganz wichtig, man muss spezifizieren, ist der offen oder ist der geschlossen. Ich hatte ein Bild probiert, da waren beide Zahnreihen zu sehen, da hat es nicht so gut geklappt, aber mit nur einer Zahnreihe und einem geöffneten oder geschlossenen Mund habe ich da ganz gute Ergebnisse dann auch gesehen. Und dann macht das Programm irgendwelchen Magic, der so in Richtung One-Click-Modification oder so geht, wie man das so von verschiedenen iPhone-Applikationen oder Android Programm kennt, dann passiert irgendwas und dann bekommt man ein Endergebnis präsentiert. Und dieses Endergebnis ist häufig ein super schön retuschiertes, fertiges Bild. Und dann gibt es noch einen Riechler da dran, wo man also, ich weiß nicht mehr genau, was da dran steht, ob das Prozent sind oder sonst was, aber ich würde sagen, wenn man den Riechler richtig beschriften würde, dann steht rechts Porzellanpuppe und links steht natürlich. Und dazwischen kann man quasi alles anfahren. Also es ist irgendwie, man kann das selber ein bisschen kontrollieren, wie also weit man da jetzt gehen
die
will.
Die Stärke der Effekte.
Die Stärke der Effekte. Und auch jeden Effekt einzeln kann man noch kontrollieren, wie, also was da in dem Programm drin ist. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz vor Augen. Also teilweise werden auch nach irgendwelchen Schönheitsidealen diese Wangenknochen-Eckpunkte hoch und runter geschoben und die Proportionen im Gesicht werden also verändert. Es ist nicht so, dass man die Person anschließend nicht mehr wiedererkennen würde, aber sie sieht irgendwie schon unter Umständen ein bisschen interessanter aus. Also das hat mich sehr erstaunt. Und das Programm kostet 26 Euro. Fand ich jetzt auch nicht überzogen dafür. Und ich habe ein paar Mal so ein Bedürfnis gehabt, etwas zu retuschieren, gerade bei interessanteren Damen im nicht reifen Alter, aber kurz davor. Und da hat man echt im Photoshop viel Arbeit und weiß teilweise auch gar nicht richtig, wie geht's. Und wenn dann so eine One-Click-Lösung da funktioniert, also für mich ist das ausreichend. Ich brauche das vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Mhm. Das Einzige, was ich jetzt irgendwie bei dem Programm befürchte, ist, dass dieses Portrait Professional 10 ist so eine Halbjahresfliege und in einem halben Jahr gibt es dann schon Portrait Professional 11 und in einem weiteren halben Jahr gibt es Portrait Professional 12. Und dann wechseln wir alle eben auf die nächste Generation unseres Betriebssystems. Und dann wird leider das heute aktuelle Portrait Professional 10 schon lange nicht mehr gepflegt, weil dann sind die mittlerweile bei Version 17 und man muss es eben irgendwie neu kaufen oder so. Aber auch da würde ich sagen, letzten Endes ist egal, das Programm ist jetzt nicht so teuer. Ja. Und wenn man dann irgendwie vor der Auswahl steht, kaufe ich es mir nochmal oder lass es einfach bleiben, dann ist es halt auch in Ordnung. Ne? Ja.
Und in welchem Format wirfst du die Bilder da rein?
Also wir haben es ausprobiert mit JPEG. Da ist, ich weiß nicht, was der da so alles lesen kann. Also so die gängigen, fertig entwickelten Formate. Es ist nicht, geht nicht um RAW, sondern man macht die grobe, sag ich mal, Entwicklung und Helligkeit und Kontraste und so weiter. Das macht man einfach in der Fotoapplikation seiner Wahl und lädt das dann da ein zum Finalisieren, will ich das mal nennen. Und dann kann man das da auch wieder in diversen Formaten rein und raus abspeichern und benutzen.
Ich würde interessieren, gab es einen bestimmten Grund, warum du es jetzt nicht mit dem Licht versucht hast auszugleichen? Wolltest du jetzt einen bestimmten Effekt da rausholen?
Also die Bilder, die ich da benutzt habe, sind halt Sachen gewesen, wo ich gar keinen Wert darauf gelegt hätte, dass da die Falten verschwinden. Ich habe jetzt für meine Belange habe ich nur Bilder genommen, die ich so gelassen hätte. Die wären okay gewesen, aber ich wollte es mal ausprobieren, ob ich selber ein Bild in der Sammlung habe, was klappt. Und wie gesagt, zwei haben nicht geklappt. Und dann war ich schon so ein bisschen angefrustet. Und dann haben wir aber noch mal vier andere von mir probiert, die alle gut funktioniert haben. Und ich habe mir halt auch noch eine Demo-Version gezogen zunächst mal und habe das dann noch mal ausprobiert, ob das immer noch so schön klappt. Und ja, also ich kann diese Applikation da empfehlen. Mhm. Auch gerade so Geschichten, wenn man, was man schwer beeinflussen kann. Man macht ein Porträt draußen bei kaltem Wetter und die Personen haben so eine rötliche Gesichtsfarbe, weil es ist einfach kalt. Und da kann ich da nicht einfach immer die rote Farbe da jetzt entsättigen aus dem Bild oder ich möchte auch nicht eine Schwarz-Weiß-Entwicklung machen. Und dadurch, dass ich diesem Programm sage, da ist das Gesicht, hat er das dann irgendwie wunderbar im Griff, dann auch diese Färbung und so weiter und diese ganzen Unregelmäßigkeiten aus dem Gesicht dann halt auch einfach irgendwie rauszunehmen. Das hat mich einfach fasziniert. Also man kann da eine ganze Menge Zeit sparen und spätestens bei dem ersten Shooting, wo man jemanden hat, der da, wo man weiß, der oder die wird da nicht so super begeistert sein, wenn er oder sie sieht, wie es wirklich ist, also so eine realistische Sache. Man kann natürlich irgendwie sehr hell die Sachen im Gesicht belichten und man kann durch Mareks Tipp, hat er ja schon ein paar Mal angedeutet, mit dem Muschellicht kann man natürlich auch die Falten sehr gut aus dem Gesicht rausnehmen. Aber wenn man dann wirklich mal so diesen Beauty-Look haben will, das kostet entweder unheimlich viel Zeit und Erfahrung im Photoshop oder für so Leute wie mich, die da jetzt nicht Photoshop-Papst werden wollen, bin ich mit so einer Applikation, glaube ich, besser bedient.
Das finde ich ziemlich spannend, weil oft ist es ja einfach so, dass du einfach die Zeit auch gar nicht hast, weil du sie gar nicht investieren willst, weil das ja vom Finanziellen her nachher gar nicht passt, wenn du einen Auftrag für ein Porträt hast und die zahlen den Betrag X und du willst dich da jetzt keine 3 Stunden noch mit Photoshop hinsetzen und da Dinge machen, dann finde ich das schon recht spannend, weil es gerade bei den Personenkreis, den du jetzt beschrieben hast, oft viele Lichtsetups gibt, die du dann wirklich ausschließen musst, weil das ja dann das Ganze viel zu sehr intensiviert und wenn du das wenn dann gewisse Falten okay sind, die du nachher damit rausnehmen willst, fände ich das sehr spannend.
Also für mich hört sich das auch toll an, weil ich weiß nicht, ob ihr euch Monate zurückerinnert. Ich hatte ja mal ein kleines Problem mit dem Service von Adobe und habe danach beschlossen, ich kaufe kein Photoshop mehr neu, als ich auf die Mac-Plattform gewechselt bin, weil die mich so geärgert haben und die Lizenz nicht umschreiben wollten von Windows auf Mac. Und ich habe es tatsächlich bis heute nicht gemacht. Ich komme mit Pixelmator zurecht und mit einem alten Photoshop Elements, was beim Scanner mitgeliefert worden ist, was Mac ist. Und dann ist so ein Programm eine tolle Ergänzung für mich, sage ich mal, wenn ich mache halt hauptsächlich Lightroom-Sachen und ich werde mir es anschauen. Wir werden einen Link in die Shownotes setzen, dann kann man sich ja mal die Demo-Version ziehen und schauen.
Ich denke, alle Leute, die den Fotopodcast hören, haben Google eh schon verraten, dass sie Fotopodcast-begeisterte Leute sind und haben schon längst diese Werbung gesehen. Also das ist das, wo diese sommersprossige Dame zur Porzellanpuppe umformiert wird. Der braucht einfach nur mal auf den Link klicken, ist nichts Böses, ladet euch die Demo-Version da runter. Also das ist, aber trotzdem kann man natürlich den Link da reinpacken. Aber ja, okay. Unterm Strich, also ich muss auch sagen, ich habe Lightroom, ich habe Photoshop Elements und ich würde mal sagen, man kann das mit Photoshop Elements auch mit einer älteren Version, ich habe jetzt die 10er Version, da geht das auch alles mit, aber es geht nicht so einfach und so, ich sag mal, unkompliziert. Und das ist nichts für eine Massenbearbeitung. Also wenn man da 50 Fotos hat und man möchte alle 50 Fotos da durchjagen, dann ist das natürlich grauselig, das zu bedienen. Aber typischerweise ist das ja eher so, dass man ein Bild hat, was man jetzt irgendwie ein bisschen verbessern möchte. Und man kann da wirklich, ich sag das jetzt mal so platt, wie ich das denke, man braucht nicht diese Photoshop-Erfahrung, um da wirklich das hinzubekommen. Man kann nach seinem Geschmack später in den Reglern, die dieses Programm anbietet, nach seinem Gusto dieses Bild verändern, stärker oder weniger stark, und muss sich da nicht so viele Gedanken drüber machen. Und letzten Endes, jeder kann es ausprobieren. Es gibt eine Demo und fertig.
Super. Ja, jetzt ist übers Gespräch hier dunkel geworden. Wir haben im Hellen gestartet. Jetzt haben wir es dunkel. Du musst noch weit fahren, Stefan.
Ich muss gleich noch los.
Haben wir noch ein Thema, was wir heute machen wollen?
Ich wollte jetzt noch mal einen Satz zu Photoshop Elements loswerden, weil du das eben angesprochen hast, dass das eine gute Ergänzung ist. Ich finde, es kommt darauf an, was man machen will. Was mich sehr enttäuscht dabei ist, dass man eben die einzelnen Farbkanäle nicht einstellen kann. Das sind so Sachen, die für mich die Basics dabei sind, die ich mir wünschen würde. Aber offensichtlich ist Adobe da der Meinung, dass das schon in die professionelle Richtung geht und dann damit ausgeschlossen wird. Und den CMYK-Modus, den hat Photoshop Elements auch nicht. Und ich finde, das ist eine Sache, die die es für mich völlig unpraktikabel macht. Also ich nutze es ganz oft dafür, wenn ich mal schnell eine Karte gestalten will aus irgendwelchen Sachen raus. Und das kommt nicht oft vor, aber dann brauche ich einfach Photoshop. Und ich hatte jetzt ein ähnliches Problem gehabt, dass ich einfach diese neue Version nicht auf den Rechner bekommen habe. Und habe gedacht, ach komm, dann ziehst du ja schnell dieses Elements drauf und machst die Karte da fertig und dann ist gut. Dann stand ich eben genau vor diesem Problem. CMYK unterstützt das Ganze nicht. Du kannst das irgendwie aufwendig da rein installieren, dann über GIMP exportieren und da irgendwelche Geschichten dann noch machen, aber musst GIMP dann auch auf CMYK bringen. Das hat dann irgendwie alles nicht geklappt. Also das waren für mich so zwei Killing-Kriterien, wo ich sage, für mich ist das jetzt keine Alternative.
Da kann ich mal einen richtig guten Tipp gerade loswerden. Ihr wisst ja vielleicht schon, dass ich was mit Volkshochschulen zu tun habe, und wir haben seit wenigen Wochen wieder einen Vertrag mit Adobe, dass man, wenn man einen Bildbearbeitungskurs oder einen Fotokurs bei einer Volkshochschule gemacht hat, zu gigantischen Preisen die kompletten Suiten kaufen kann. Ja? Gilt auch für alle, die als Dozenten für Volkshochschulen arbeiten. Und man muss sich das von seiner Volkshochschule bestätigen lassen. Ihr bekommt ja eine Teilnahmebestätigung, wenn ihr dort einen Kurs gemacht habt. Und dann, das geht immer mal wieder weg. Adobe macht das nicht ständig, aber das läuft jetzt gerade erst seit 2 Wochen. Ich schätze, das wird im nächsten Semester, also bis nächstes Jahr Sommer, auf jeden Fall so weiter gelten. Wobei, ich kann das nicht garantieren. Und da kriegt ihr für ein Achtel oder sowas des Originalpreises, also es geht richtig runter, kriegt ihr die ganzen Adobe-Produkte, also auch Acrobat und lauter so Zeug gibt's dort nachher und die Design-Suites und alles Mögliche. Ich habe die Preise nicht im Kopf, aber nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, für die Komplett-Suite war es 200xxx irgendwas. Und die ist aber ausgeschlossen für professionelle Benutzung, dafür dürft ihr sie nicht nehmen, aber für alles, was ihr privat macht, für alles, was ihr tut, ist das eine vollständige Lizenz über die ganze Suite.
Ja, und da stellt sich natürlich bei mir wieder die Frage, also ich habe zwei Fragen. Die erste Frage wäre mal an den Marek, wofür er den CMYK-Modus ganz dringend benötigt. Aber vorher möchte ich noch sagen, wie definiert denn Adobe professionelle Nutzung? Also das müsste man ja dann erstmal irgendwie genau gucken. Ich bin immer noch der Meinung, in jede von diesen ganzen Bearbeitungsdateien, die man dann da durchgejagt hat, geht da irgendwo im Hintergrund die Seriennummer rein oder sonst etwas. Und wenn ich jetzt irgendwie vielleicht noch nicht professioneller Fotograf bin, aber in 5 Jahren von mir aus wäre ich jetzt plötzlich professioneller Fotograf und dann zeige ich da irgendwie in meinem Portfolio auch ein Bild, was ich noch zu Zeiten, als ich noch Amateur war und veröffentliche das. Steigen die mir dann aufs Dach oder wie muss man sich das alles vorstellen? Also für mich ist das alles eine schleierhafte Grauzone und ich habe auch Teilnehmer der Burg für Snack bekommen auch die Möglichkeit,
ja, wenn sie eine Volkshochschule? Du bist Dozent bei einer Volkshochschule?
Ich bin Dozent. Ich könnte mir wunderbar für 200 Euro oder 300
ich
oder was
auch immer. Ich weiß nicht genau, wie so es war. Es gibt verschiedene Bundles. Und,
Aber ich traue dem Braten nicht. Also, ich bin lieber ein ehrlicher Elements-Benutzer. Ich habe das gekauft und seit Elements 9 werden dort Ebenenmasken unterstützt und die Filter sind alle da, also für meine Fotobearbeitung. Wenn ich jetzt mal da zurückdenke, wofür ich es genutzt habe, ich habe es für einige Kompositionen, also sprich eine Person im Studio vor einem weißen Hintergrund und die montiere ich dann irgendwo rein oder ähnliche Geschichten, das meine ich jetzt so mit Komposition, habe ich es benutzt. Und ich habe vor einem gefühlten Jahr habe ich ein Bild von einer Bekannten gemacht und hatte mal wieder eine meiner eigenen Regeln nicht beherzigt. Head in a clean spot oder achtet darauf, dass der Kopf in einer freien Bildpartie ist. Die hatte da so einen Meisenfütterungs bunt angemalten Blumentopf, der im Hintergrund hing als Hütchen auf und der musste dann verschwinden. Also so dieses typische Bildmanipulation, es geht nicht einfach mit einem Stempelwerkzeug, sonst ist nämlich das halbe Haupthaar mit weg, sondern man muss da wirklich irgendwie filigran diesen Topf da jetzt rausretuschieren. Ne? Also es wäre ein leichtes gewesen, diesen Topf da abzunehmen und einfach zur Seite zu legen und dafür brauche ich das Elements. Hm. Und wie andere Fotografen ja auch immer sagen, ich mache auch ganz, ganz, ganz viel in Lightroom oder früher habe ich mit Aperture, da konnte ich das auch alles machen. Also ich habe da immer das Gefühl, das ist irgendwie so ein bisschen, gehe ich da ein Risiko ein.
Also ich habe es jetzt nicht, das ist ja viel Kleingedrucktes und ich habe das nicht komplett durchgelesen, aber so wie ich es verstanden habe, also ich arbeite an der Volkshochschule, ist aber nicht mein Fachbereich, das macht ein Kollege, ist es so, wenn du eine angemeldete Firma hast, mit der du deinen hauptsächlichen Lebensunterhalt verdienst. Für diese Menschen ist es nicht gedacht. Für alle Menschen, die in der Lehre arbeiten, die es für Lehrzwecke einsetzen und die das gelernt haben an einer Erwachsenenbildungseinrichtung, jetzt Volkshochschule, und es nachher für ihre Familienfotos, für ihre Urlaubsfotos, für ihre Homepage, um sich selber bei Freunden zu präsentieren, für ihren Flickr-Account und weiß ich, was man alles so als Privatmann machen kann, ohne dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene. So habe ich das verstanden, wie mein Kollege mir das erklärt hat. Für die ist diese Lizenz völlig ausreichend. Ja. Und so wie ich ihn verstanden habe, geht es da auch nicht drum, dass du mal sagst, ich fotografiere eine Hochzeit einmal im Jahr und dafür nehme ich 800 Euro. Ja. Es geht aber, also es ist jetzt keine juristische Auskunft, ich müsste mich selber lesen, es sind ganz viele Unterpunkte, aber wie die es auf der Infoveranstaltung wohl gesagt haben und ich das jetzt über einmal stille Post mitgeteilt bekommen habe, ist das so, wenn du es nicht dafür nutzt, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Ganz wichtiger Punkt, den der Stefan da gerade angesprochen hat, wenn ihr Zahnschmerzen habt, geht zum Zahnarzt. Wenn ihr eine Rechtsberatung möchtet, geht zu eurem Rechtsanwalt. Wenn ihr Steuerberatung wünscht, geht zum Steuerberater. Und für alle fotografischen Fragen sind wir hier gerade die Hauptzuständigen. Deshalb hat der Stefan gerade keine Rechtsberatung hier vorgenommen, sondern nur einen Tipp gegeben. Also, es bleibt fischig. Ich finde das auch komisch. Das ist irgendwie so ein komischer Vertrag. Es geht ja auch hin und her. Man kriegt ja nicht einfach nur eine Packung und die installiert man dann, sondern man muss da irgendwas unterschreiben und das da hinschicken, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist man da mit sämtlichen Daten voll registriert.
Genau.
Und,
das ist der Deal daran, weil wir ja heute wissen, dass Daten sehr wichtig sind.
Daten sind bares Geld, auf jeden Fall.
Man muss diese Bescheinigung hinschicken und soweit ich weiß, wollen die sogar eine Kopie des Personalausweis der Vorderseite haben.
Ja.
Also das muss man alles abwägen, ob man dann 1.800 Euro oder 200 zahlt, was man damit machen will, was man preisgeben will. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, es gibt es wieder und ich weiß, dass aber viele unserer Kunden das gerne machen.
Kauft euch ein Elements.
Okay. So, aber jetzt war noch eine kurze Frage an den Marek CMYK. Und damit würden wir, warum brauchst du CMYK?
Wenn ich irgendwelche Karten, Flyer oder sonst irgendwas mache, dann schicke ich die zu irgendwelchen Online-Druckereien, die mir vorgeben, dass sie das gerne in CMYK hätten.
Jetzt müssen wir vielleicht mal für den geneigten Hörer, der sich mit Farbräumen bis jetzt nicht beschäftigt hat, kurz sagen, von was wir überhaupt sprechen. Also wir sprechen im Kern, was uns als Fotografen angeht, von einem Farbraum RGB, Adobe RGB Standard, Farbraum, den ihr auch in eurer Kamera einstellen könnt. Es gibt einen kleineren Farbraum sRGB von Adobe, nicht jede Kamera kann Adobe RGB Farbraum. Das sind die großen Spiegelreflexmodelle, aber nicht jede Kompaktkamera. Und dann gibt es aus der Druckerecke, aus der Grafikerecke einen weiteren Farbraum CMYK. Und jedem digitalen Bild liegt ein Farbraum zugrunde. Ja, das sind Referenzen sozusagen, welche Werte, welche Farbe nachher ergeben, welche Zahlenwerte, ist ja alles digital, letztendlich eine Farbe im Print ergeben, sodass das Blau so blau ist, wie es haben wollte.
Ja. Genau. Und ich hatte es da schon mal gehabt, dann hatte ich das einfach ausprobiert, ich gedacht habe, naja, dann wandeln die sich das irgendwie um. Dann kam dann auch prompt die E-Mail zurück, dass das so nicht genommen werden kann und dass ich das bitte umformen soll. Und von daher hatte ich da bisher immer Probleme gehabt.
Okay, also ich hätte da noch eine Interpretation. Die Druckerei möchte da kein Risiko eingehen, weil natürlich findet da eine Umrechnung statt, die irgendwie was verändert. Sie rechnet ein System in ein anderes System um und das Ergebnis muss nochmal beurteilt werden. Und wenn du eine RGB-Datei abgibst und die Druckerei rechnet es in CMYK um und macht 50.000 Glückwunschkarten und du sagst dann anschließend, das Rot ist aber nicht so rot, wie es sein sollte, dann möchten die natürlich ganz gerne von dir irgendwie eigentlich eine CMYK-Datei schon bekommen haben. Okay, das habe ich natürlich irgendwie so nicht. Also die Druckerei, die ich kenne, und ich kenne eine, die arbeitet mit einem, denen kann ich RGB-Dateien geben. Also da ist meine Tätigkeit als Fotograf sogar mit dem RAW-File teilweise.
Also ich rede von Online-Druckereien. Ne? Also wenn ich jetzt hier zu den hiesig Ansässigen, dann ist das auch alles kein Problem.
Wobei die meisten Online-Druckereien bieten das ja auch an. Dass sie das Bild so aufarbeiten, dass man es drucken kann. Und das ist meistens dann die Konvertierung des Farbraums. Aber Stefan, du hast das richtig gesagt, das kommt nicht immer das hinten raus, was ich mir als Fotograf oder als Kartenlayouter, Hobbylayouter an meinem Monitor, der vielleicht auch nicht kalibriert war, aber wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann gehen die auf die sichere Seite, bevor die 50.000 gedruckt haben. Ne? Und nehmen diesen Schritt der Konversion raus und sagen, bitte legt das File. Also man muss das File im Photoshop von Anfang an mit CMYK anlegen.
Richtig.
Ne? Und dann geht das Risiko zu dir über, dass du die Farben dort so ablieferst, wie sie nachher auch gedruckt werden. Okay. Ich würde mich jetzt mal verschärft bedanken. Wir haben es endlich wieder geschafft, was aufzunehmen. Eigentlich jetzt ja zwei Folgen, weil das, was ihr hört, ist ja jetzt schon der zweite Teil gewesen. Wir haben noch ein paar Überraschungen im Beutel für euch. Der Stefan hat was vorproduziert. Das habt ihr schon am Ende der letzten Folge gehört und ihr kriegt jetzt noch mal was. Und mir bleibt nur übrig, bleibt uns treu und ganz besonderen Dank an Stefan, der jetzt hier nochmal so lange ausgeharrt hat und jetzt noch weit fahren muss und der sich in den letzten Folgen sehr stark engagiert hat für den Fotopodcast und sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir interessante Infos senden konnten. Dankeschön, Stefan.
Nicht zu danken. Ich mache das echt gerne und wenn irgendjemand Themenwünsche hat, könnt ihr mir die auch zukommen lassen. Ich habe selber noch ein paar Ideen in petto und bin noch mit diversen Leuten im Gespräch und es wird auf jeden Fall weitergehen und ich hoffe, dass ich da einfach für Fotografen noch ein paar interessante Themen habe, die jetzt nicht Blende, Verschlusszeit oder sonst etwas sind, sondern die sich um das Thema Fotografie gruppieren und für Fotografen einfach interessant sind. Und ich versuche halt weiter Interviews mit Leuten zu führen und vielleicht hinterlasst ihr auch einfach mal ein bisschen Feedback, wie euch das gefallen hat und ob das überhaupt weiter stattfinden soll oder ob das zu lang oder zu kurz ist oder ob man die Themen vorher ankündigen soll und irgendjemand Lust hat, irgendwie vielleicht schon mal vorab ein paar Fragen einzureichen, die man dann irgendwem stellen kann oder so etwas in der Art. Also ich bin dafür alles offen.
Dankeschön.
Prima. Ja, wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen Schweiß auf die Kelle machen und die Wände weiter verputzen, sodass das hier auch irgendwann mal weitergeht und hoffen, dass wir dann im kommenden Jahr euch hier im neuen Studio begrüßen können und in diesem Sinne
wir bis zur nächsten Folge. Wir sollten dann vielleicht mal eine Videofolge machen. Ja. Okay, super, hat Riesenspaß gemacht. Ich wünsche euch allen, wo immer ihr seid, wo immer ihr das gehört habt, noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht.
Gute Fahrt.
Gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.